SRF 2 Kultur.
Singen, Musik, Rezitieren. Bei vielen Religionsgemeinschaften gehören musikalische Elemente einfach dazu. Gottesdienste sind ohne nicht denkbar. Eine Reihe des Zürcher Forums der Religionen befasst sich nun genau damit, mit den Klängen der Musik in den Religionen. Religionsgemeinschaften stellen jeweils ihre Musik vor für Gäste. Den Anfang machten diese Woche hinduistische Gesänge. Antonia Moser berichtet.
So klang es am vergangenen Donnerstag im Sri Siva Subramania Tempel in Adliswil. Ausnahmsweise an einem Donnerstag für die Gäste. Sonst finden diese sogenannten Bhajan-Gesänge am Freitag oder an hohen Feiertagen statt. Es sind Gesänge für Götter, Gebete. Jeganathan Periyatampi erklärt, was die Gläubigen denn da genau singen. Jeganathan Periyatampi ist im Vorstand des Sri Siva Subramania Tempels.
Das Inhalt ist einfach die verschiedenen Namen von den Gottheiten und was wir erwarten von ihnen und was die Götter gemacht haben für die Welt. Und wir beten mit diesen Namen für die Welt und für uns.
Oder wie es zwei Sängerinnen erklären.
Jedes Lied ist für einen Gott gesagt.
Und dann sagt man zum Beispiel, was der Gott gern hat. Mhm. Zum Beispiel zum ersten Sess haben wir über Ganesha gesungen. Und Ganesha isst gern. Und dann sagt man so Sachen, was er gern hat, dann sagt man das. Dann singt man darüber, dass man ihm das gibt und für was er gut ist und danke, dass es ihn gibt. Und dann gibt man das Essen natürlich auch. Nicht, dass man es nur sagt, sondern dass man es auch gibt.
Gott Ganesha gibt man süße Esswaren. Die möge er besonders. Diese Formeln übers Essen und vor allem über die Götter werden immer wieder und wieder gesungen. Ist das nicht mit der Zeit etwas langweilig?
Ja, es geht eigentlich schon, aber das Lied ist halt so gemacht worden und wir können es nicht ändern. Also es muss halt so sein.
Es ist halt der Refrain und wenn der Refrain schön ist, dann machen wir es gern, singen wir es gern zwei, drei Mal. Und wenn es halt für uns auch ein bisschen langweilig ist, dann macht es trotzdem, man hat irgendwie trotzdem irgendwie Freude, weil man singt ja, man singt einfach laut.
Dass man immer und immer wieder gemeinsam die gleichen Texte singt, das mag manchmal langweilig sein, aber es bringe auch einen Nutzen, erklärt Jeganathan Periyatampi.
Jeder betet selber, sie beten und sie singen selber, aber wenn alle zusammen singen, das bringt mehr Energie. Und das Betete, das bringt mehr Energie für uns selber und für alle.
Diese Erkenntnis, dass das gemeinsame Singen der Bhajan Energie bringt, das bestätigt auch eine Sängerin.
Also um Bhajan geht es darum, dass man eben zusammensitzt und einfach zusammen sein kann und Freude hat am Singen und auch fröhlich ist vor allem und alles vergisst, seine Sorgen vergisst und eigentlich im Glück schwebt sozusagen. Das ist das Schönste am Bhajan.
Dieses Bhajan-Singen zum Zuhören hat das Zürcher Forum der Religionen organisiert. Es werden weitere sogenannte Klangfenster stattfinden, wo beispielsweise tibetische Instrumente vorgestellt werden oder der jüdische Gottesdienst genauer betrachtet wird. Denn all diese verschiedenen Religionen haben in Sachen Klänge oder Musik durchaus Gemeinsamkeiten, sagt Denise Perlini vom Zürcher Forum der Religionen.
Wenn man nach einer gemeinsamen Rolle sucht, dann kann man sagen, mit Musik kann kommuniziert werden. Es können religiöse Inhalte kommuniziert werden. Die Frage ist, wie stark gewichtet eine Religion diese Form von Kommunikation? Nehmen wir einen reformierten Gottesdienst, dann wird die Predigt im Mittelpunkt stehen, das Wort und nicht der Gesang.
Auch wenn die Musik in den Religionen einen verschieden großen Stellenwert hat. Sie spricht alle Menschen an, mit allen verschiedenen Religionen. Auch deswegen hat sich das Zürcher Forum der Religionen für eine Reihe der Klangfenster entschieden. Denise Perlini.
Der Klang wurde ausgewählt als ein Beispiel, wie Religion die Sinne kann bespielen. Ich hätte ebenso gut einen anderen Sinn nehmen können. Ich habe jetzt einfach mit dem Klang begonnen.
Und die Sinne? Die kommen hier im Sri Siva Subramania Tempel sicherlich nicht zu kurz.
Indische Bhajan-Gesänge im Klangfenster, ein Projekt des Zürcher Forums der Religionen. Sie hörten einen Beitrag von Daniel Fritsche und Antonia Moser. Seltene Bücher in Gefahr. Prominente Schweizer Juden wie Charles Lewinsky machen darauf aufmerksam, dass in der Bibliothek der ICZ, der israelischen Kultusgemeinde Zürich, ein Kulturschatz schlummert, der bedroht ist. Die Gemeinde hat nämlich keine Gelder mehr, um diese Bibliothek sinnvoll weiterzuführen. Es handelt sich um 50.000 Medien. Über 10.000 Bücher wurden während der Nazizeit in die Schweiz gerettet. Damit diese Bücher weiter zusammenbleiben und auch einer breiteren Nutzung zugeführt werden, dafür wurde jetzt ein Verein gegründet. Mit dabei auch der Judaistikprofessor Alfred Bodenheimer. Mit ihm sprach Judith Wipfler über die Bibliothek und was der neue Verein damit plant.
Alfred Bodenheimer, was treibt Sie denn überhaupt an, sich für den Erhalt dieser Bibliothek einzusetzen?
Wir glauben, dass diese Bibliothek, die nächstes Jahr 75 Jahre alt wird, 1939 gegründet wurde, den Krieg als eine der wenigen jüdischen Bibliotheken in Europa überlebt hat, dass diese einen Wert und eine Ausstrahlung besitzt, die auch rettenswert und in einer geschlossenen Form erhaltenswert sind. Es handelt sich bei dieser Bibliothek auch um ein Kulturgut von nationaler Bedeutung. So ist sie von der Schweizerischen Eidgenossenschaft ausgezeichnet worden. Und wir glauben, dass es diese Bibliothek verdient, ein eigenes Zuhause zu haben.
Ein Kulturgut von nationaler, aber eben auch von internationaler Bedeutung. Es sind ja auch Bücher aus dem Rabbinerseminar in Breslau gerettet worden hier. Vielleicht können Sie aber noch ein paar weitere Beispiele dafür geben, welchen Schatz diese ICZ-Bibliothek denn birgt.
Die Bibliothek besteht einerseits aus einem großen Teil religiöser Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, sei es die in Deutschland entstandene der Kultur und Wissenschaft des Judentums, aber auch die später in Israel und im angelsächsischen Raum bis heute. Die Bibliothek enthält aber auch viele Helvetika, die wir sonst kaum mehr finden aus der schweizerisch-jüdischen Geschichte. In diesem Sinne ist sie wirklich auch ein nationales Kulturgut spezifischer Klasse. Und die Bibliothek enthält eben auch Bücher aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also Architektur, beispielsweise Synagogenarchitektur oder jüdische Atlasse. Also es ist eine unglaubliche Breite, ein wirklich ganz spezieller Bestand. Wir haben kaum Dubletten mit der größten anderen Sammlung der Schweiz in der Zentralbibliothek an Judaica aufzuweisen. Und das zeigt schon, wie stark der eigene Charakter der Bibliothek ist.
Jetzt könnte man ja aber diese wertvollen Bücher auch in einer anderen Bibliothek aufbewahren. In der Zentralbibliothek in Zürich zum Beispiel. Aber das wollen Sie ja ausdrücklich nicht in Ihrem Verein. Welche Vision für diese Bibliothek und ein Drumherum schwebt Ihnen denn davor?
Wir glauben, dass diese Bibliothek eine Ausstrahlung hat und dass sie vor allem ein Ausgangspunkt sein kann dafür, wie Judentum heute insgesamt in der Gesellschaft sich darstellen kann und auch neu, denke ich, seit einigen Jahren von der Gesellschaft verstanden wird. Früher waren tatsächlich die Gemeinden die Vertreterinnen des Judentums in der Schweiz. Das sind sie heute teilweise noch, aber wir haben eben beispielsweise heute an verschiedenen Universitäten des Landes jüdische Studien als Fach. Unter anderem ist eine hohe Öffentlichkeit des Jüdischen entstanden und eine hohe Forschungsdichte. Es werden dauernd auch neue Dinge untersucht und herausgefunden über das Schweizer Judentum oder über das Judentum insgesamt. Und ich glaube, wir haben hier eine Möglichkeit, auf der Basis einer so wunderbaren Bibliothek ein Zentrum eben aufzubauen, das in ganz anderer Form noch mit einer hohen Dynamik das, was über das Judentum heute an Diskussionsbedarf da ist, nicht nur auszustellen, das auch, aber auch in die Diskussion einzubringen, Feedbacks abzuholen, die Öffentlichkeit an dem, was heute an jüdischer Kultur in der Schweiz geschieht, zu beteiligen.
Ein Zentrum für jüdische Kultur für die ganze Schweiz also, so Sie denn Gelder und Geldgeber dafür finden können. Ein Zentrum also nicht nur für die Forschung, sondern auch mit Veranstaltungen und gelebter Kultur.
Das soll ein Ort von Events sein, ein Ort von Ausstellungen, ein Ort von Vernetzung, vielleicht auch jüngerer Kulturschaffender sich selber und ihr Werk vorzustellen. Es soll ein Ort sein, der für viele Menschen eine Dynamik schafft, wo sie zu neuen Horizonten aufbrechen können.
Zukunftsvisionen für die jüdische Bibliothek der ICZ in Zürich. Alfred Bodenheimer kämpft mit einem Verein für deren Erhalt und Ausbau zu einem jüdischen Kulturzentrum. Judith Wipfler hat ihn befragt. Die Pfarreiinitiative sorgte für viel Aufregung in der römisch-katholischen Kirche Schweiz. Nun hört man versöhnlichere Töne. Die Nachrichten von Antonia Moser.
Der Dialog zwischen Bischof Felix Gmür und den Unterzeichnenden der Pfarreiinitiative geht weiter. Schon vorher hatten sich der Basler Bischof und die Seelsorger und Seelsorgerinnen zu 5 Gesprächen getroffen. An diesen Gesprächen nahmen über 200 Seelsorgende teil. Die Pfarreiinitiative wurde von Angestellten der römisch-katholischen Kirche lanciert, die einiges praktizieren, was offiziell nicht erlaubt ist. So zum Beispiel die Kommunion für geschiedene Wiederverheiratete. Sie fordern, dass diese Praxis anerkannt wird. Nun sollen bis 2018 weitere Gespräche mit dem Bischof stattfinden, diesmal zu 3 konkreten Themenbereichen. Es soll das Berufsbild der Seelsorger und Seelsorgerinnen geklärt werden, dann soll Vertrauen und Verbindlichkeit diskutiert werden, sowie Normen und Regeln. Bischof Felix Gmür betonte, dass er keine Sanktionen verhängen wolle, sondern auf Gespräch und Vertrauen setze. Vertreter und Vertreterinnen der Pfarreiinitiative begrüßten dieses Vorgehen. Sie fordern aber auch konkrete Schritte. Gottfried Locher, der Ratspräsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes SEK, hat anfangs dieser Woche in Ägypten evangelische Christen besucht. Bei diesem Solidaritätsbesuch traf er leitende Vertreter der evangelischen Kirchen und den Schweizer Botschafter. Er sprach auch mit evangelischen Parlamentariern. Ein Senator klagte, dass die Christen und Christinnen um ihre Bürgerrechte kämpfen müssten. Christen und Christinnen seien einer immer größeren Diskriminierung ausgesetzt. Trotzdem wollten sie im Land bleiben. Locher lud die evangelischen Politiker danach für Gespräche in die Schweiz ein. In Ägypten leben, je nach Quelle, 6-12% Christen. Davon gehört die Mehrheit der koptischen Kirche an. Die evangelischen Christen machen eine kleine Minderheit aus. Russland soll ein strengeres Blasphemiegesetz erhalten. Wer religiöse Gefühle verletzt, soll künftig bis zu 3 Jahre ins Gefängnis. Das bestätigte das russische Parlament am Dienstag. Damit das Gesetz auch wirklich wirksam wird, ist aber eine weitere Lesung im Parlament nötig. Oppositionsparteien und Menschenrechtsaktivisten kritisierten den Gesetzesentwurf. Kritiker der Kirche würden dadurch mundtot gemacht. Die Regierungspartei Geeintes Russland begründet die Verschärfung des Gesetzes mit einer Zunahme der Verstöße. Immer mehr würden Glaubensgemeinschaften verunglimpft oder religiöse Stätten geschändet. Als Beispiel wurde auch der Auftritt der Band Pussy Riot genannt. Die 3 Musikerinnen drehten im Jahr 2012 ein Video in der größten orthodoxen Kirche Moskaus. Vor dem Altar zogen die Frauen über Wladimir Putin her. Deswegen wurden sie wegen Rauditums aus religiösem Hass zu Haftstrafen verurteilt. Die neue Gesetzesverschärfung bezieht sich nicht auf diesen Tatbestand, sondern auf die Blasphemie. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat in ihrem Jahresbericht Verstöße gegen die Religionsfreiheit und gegen die Meinungsfreiheit kritisiert. In Ägypten, Jemen, Libyen und Tunesien beispielsweise sei die Meinungsfreiheit aus religiösen Gründen eingeschränkt. Durch die neue Verfassung in Ägypten wurden Beleidigungen des Propheten Mohammeds unter Strafe gestellt. Das führte im letzten Jahr zu vielen Anzeigen. Andererseits würden viele Menschen auch wegen ihres Glaubens verfolgt. In China beispielsweise seien Christen, Muslime und Buddhisten gefoltert und schikaniert worden. In Afrika habe es viele Meldungen von verfolgten Christen gegeben. Besonders prekär sei die Lage in Sachen Religionsfreiheit in Eritrea. Dort ist es nur den staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften gestattet, ihre Religion auszuüben. Das sind 3 christliche Denominationen und die Muslime. Angehörige anderer Religionsgemeinschaften drohen Haftstrafen.
Soweit unser Blickpunkt Religion, Redaktion Antonia Moser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.